Ja, seit der Einladung, Fragen zu Ayakema zu stellen, reichlich gefolgt. Weil es wird heute ein langer Abend. Höchstens, ich beantworte sie mal ganz kurz. Ich muss einmal schauen, wie es wird, weil es schon auch einmal eine schöne Gelegenheit ist. Also so viele Fragen waren tatsächlich noch nie da und so auch ein bisschen intime Fragen. Und ich werde es, möchte ich auch vorwegnehmen, so gut es mir möglich ist, eben beantworten. Natürlich weiß ich auch nicht alles im Detail, aber so einiges habe ich schon auch mitbekommen. Und ja, nach bestem Wissen und Gewissen, wie es so schön heißt. Ein paar andere Fragen sind auch noch dabei. Ich möchte vor allem online, die Roswitha hat tolle Fragen zur Meditation gestellt, aber ich würde dich bitten, bis morgen zu warten. Ich würde die gern morgen im Vortrag dann behandeln, so, weil jetzt so kurz darauf einzugehen und abzuhandeln wäre jetzt ja zu schade, weil es wichtige Fragen sind. Und wie gesagt, das würde ich morgen gern ausführlich dann im Vortrag dann behandeln. Bitte da um etwas Geduld. Dann war noch was von Online-Teilnehmerin. Liebe Walderforscher, ganz in meiner Nähe befindet sich in der Dresdner Heide, also mitten im Wald, ein vietnamesisch-buddhistischer Friedhof. Dort verbringe ich nachmittags meine Waldzeit. Eine große Buddha-Statue aus Stein sitzt dort unter dem Bodhibaum, der achtfache Pfad in Form von Wegen ausgehend vom Buddha, der in der Mitte sitzt, eignet sich super für die Gehmeditation. In den vier Ecken zur Begrenzung des Friedhofs sitzen vier Bodhisattvas, auch aus Stein. Ich fühle mich dort wohl, selbst bei beginnender Dunkelheit. Ein beschützendes Energiefeld bemerke ich. Und Buddha hat mich gestern gefragt, ob ich nicht merke, wie oft ich mir mit meinem ablehnenden Geist das Leben selbst schwer mache und damit auch auf andere Menschen ablehnend wirke. Ja, das gilt es zu beüben. Vielleicht treffe ich irgendwann einen zweiten Meditierenden dort. Besucher des Friedhofs zum Schauen gibt es ausreichend. Was war das jetzt?
Der rechte war nicht an.
Der war nicht an, okay. Mein Wunsch ist, auch nach dem Retreat täglich in den Wald zu gehen. Hoffentlich gelingt mir das. Und dann noch liebe Grüße. Also das ist jetzt der Teil, der Online-Teil. Und es sind denn nicht nur Fragen zu Ayakema, aber hauptsächlich ein paar andere auch. Dann auch so Niederschriften. Ich empfinde Matthias als Juwel. Ich auch. Für unsere Gemeinschaft. Danke, dass ihr ihn eingeladen habt. Danke, Matthias, dass du dabei bist. Liebe Tanja, neben dem schönen Sein am Wasserfall hat mich das Lied ans Wasser sehr berührt. Würdest du bitte den Text zur Verfügung stellen und gibt es die Melodie irgendwo? Vielleicht könnten wir es ja nochmal singen und aufnehmen, für den Regen zum Beispiel. Es wäre ganz toll. Vielen Dank für deine große Unterstützung des Kurses. Na, vielleicht kann die Person sich direkt auch an die Tanja wenden und Kontakt aufnehmen, und sodass dann der Text an die Person auch weitergeht. Ob wir da jetzt nochmal dazukommen mit dem Mantra, weiß ich noch nicht. Aber es gibt da, kommt noch später eine andere Frage mit den Mantren. Ja, ich komme da später nochmal drauf zu sprechen. Lieber Roland, vielen Dank für die wunderbare Übermittlung des Dhamma in den letzten Tagen. Ganz besonders berührt hat mich die Meditation für Ayakema heute. Vielen Dank auch an die Band für die tollen Mantren. Geht ja ganz flott. Lieber Roland, häufig, wenn ich in der Natur bin, ist die Liebe, das schöne Gefühl zur Natur so groß, dass es fast schmerzt. Ein Loslassen fällt mir dann meist sehr schwer. Hast du Impulse, Ideen, wie ich diese an sich schöne Bindung zur Natur von der Schwere dieses Gefühls befreien kann. Vielen Dank. Und PS gerne auch Impulse von Tanja. Genau.
Magst du erst?
Nee, mach du. Na, vielleicht fällt mir dann noch was ein.
Ja, wir machen es umgekehrt.
Vielleicht kommt es gerade daher, weißt du, für die, wenn es okay ist.
Oh, da muss ich die Kamera auch ändern.
Ich glaub, ja, oder du setzt dich gerade mal hier auf den Stuhl.
Und du?
Ich verschwinde ein bisschen aus den Bildern. Ich muss ja nicht immer drauf sein. Ich kann mich dann auf die anderen Fragen vorbereiten.
Vor allem, ich fühle mich unter Zeitdruck, weil ja so viele Fragen da sind. Nee, mir kommen da zwei Gedanken zu dem Thema. Das eine ist wirklich das Thema der Anhaftung an und für sich. Also jetzt unabhängig davon, ob das auftritt, wenn ich in der Natur bin oder egal bei was. Also es kommt ja immer wieder auch im Leben hoch. Und ich kann mich erinnern, als ich mal wirklich versucht habe, dieses Gefühl der Anhaftung mal wirklich tiefer zu erforschen. Und wenn es jetzt in der Natur so hochkommt und wirklich da mal auf das Gefühl zu gehen, also in dem Moment sich gar nicht so sehr mit der Thematik beschäftigen, soll ich jetzt weiter in die Natur gehen, was ist das Problem, sondern wirklich dieses Gefühl. Weil es ist ja so ein tief sitzendes menschliches Gefühl, was wir haben. Und da wirklich so auch an diese Ursache versuchen ranzukommen und diese schmerzhafte Natur von dem Anhaften an und für sich zu erforschen. Und das gilt ja dann auch für alle möglichen Bereiche, wo dieses Gefühl auftaucht. Und ich habe damals gemerkt, als ich das auch mal tiefer noch ergründet habe, wo ich auch ein starkes Anhaftungsgefühl habe, dass es sich dann auch auflösen kann. Also das fände ich jetzt mal spannend eben, dass auch wenn die Person das mal versucht und schaut, ob es sich vielleicht auch wirklich dann auch auflöst oder noch weitere Erkenntnisse kommen, also es wirklich als Forschungsprojekt auch zu sehen. Und das andere war, was hochkam wirklich, vielleicht ist es auch ein Heimweh, was da ausgelöst wird. Also wenn ich in der Natur bin und es kommt dieser Schmerz hoch, vielleicht ist es ja auch der Gedanke, Mensch, ich wäre gern mehr in der Natur oder ich fühle mich hier zu Hause und ich weiß nicht, wie ich irgendwie noch mehr da sein kann. Es ist ja ein total menschlicher Wunsch. Wir sind ja Natur. Wir haben so lange in der Natur ganz unmittelbar und eng gelebt. Und vielleicht ist es wirklich auch ein wirklich ehrlicher Wunsch, der in uns hochkommt, zu sagen, Mensch, vielleicht muss ich mir mein Leben noch mal anschauen, wie kann ich wirklich auch naturverbundener leben. Also ich habe das jetzt gerade gemerkt, als ich in Frankreich war, in dem Steinzeitkurs. Wir waren ja 10 Tage lang permanent nur draußen und da war einfach auch eine Unmittelbarkeit und auch so ein Selbstverständnis des in der Naturseins. Und ja, vielleicht sowas auch mal ausprobieren, noch mehr in die Natur zu gehen und schauen, ob es dann vielleicht auch abnimmt. Also das fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein. Ich weiß nicht, du hast bestimmt noch mehr Gedanken.
Nö. Das ist sehr okay, was du da gesagt hast. Und vielleicht auch aus der medialen Geschichtsforschung. Ja, wird gesagt, dass scheinbar schon mal so eine Art paradiesischer Zustand vorhanden war. Und irgendwie, glaube ich, wir haben alle so eine tiefe Sehnsucht nach so einem paradiesischen Zustand. Und am ehesten findet man den natürlich in der Natur, dass so tatsächlich in Verbindung mit der Natur auch so eine Sehnsucht nach Hause kommen, wieder zurück zum Ursprung oder zum ursprünglichen Zustand, zurück in die Einheit zu kommen, dass sowas da ist. Das kann auch sein, ja. Oder es kann natürlich auch deutlich machen, ja, ich lebe an und für sich einen Großteil meines Lebens auch eher entfremdet von einem ursprünglichen Zustand. Das kann natürlich auch sein. dass damit dann auch immer wieder der Schmerz hochkommt. Lieber Roland, du hast erzählt, dass euch Naturerleben recht neu ist. Naturerleben ist uns nicht neu, aber nochmal so in einer intensiven Art da wirklich einzusteigen, das sind wir eben auch gerade dabei, das tiefer und tiefer zu entfalten und auch verschiedene Kurse auch mitzumachen und natürlich selber vor allem auch ständig zu üben. Wir sind ja auch jeden Tag eigentlich bei uns auf dem Grundstück und bei der Balsampappel und da eben auch richtig zu erforschen, wie man da noch tiefer die Verbundenheit erleben kann. Und dann, was sagt der Buddhismus dazu? Gibt es zusätzlich zu den Empfehlungen vom Buddha unter einem Baum zu meditieren, Aussagen in Bezug auf die Verbindung zwischen Mensch und Natur? Vielen Dank. Nicht wirklich so explizit, das war nur in der damaligen Zeit, denke ich, selbstverständlich. Teilweise teilweise ist es heute auch noch in den Theravada-buddhistischen Ländern so, dass Mönche und Nonnen zum Beispiel barfuß auf Almosenrunde gehen. Das ist da ganz normal. Oder überhaupt auch im Kloster dann barfuß unterwegs sind. Also das ist was ganz Selbstverständliches eigentlich. Und dann gibt es natürlich auch Klöster, die richtig in der Natur auch sind, wo eine starke Naturverbundenheit gegeben ist. Eigentlich irgendwie die meisten Klöster sind sehr, sehr in der Natur auch. Und zu Buddhas Zeiten gab es einen auch sehr, sehr scheinbar charismatischen Mönch, den Mahakassapa. Der hat vom Buddha nochmal so die Erlaubnis eingeholt, dass er nochmal ganz in der Natur auch leben darf, also überhaupt nicht mehr sozusagen rauskommen muss, weil er ganz einfach da das Empfinden gehabt hat, es tut ihm am allerbesten und da fühlt er sich am allerwohlsten und da erlebt er die Verbundenheit und die innere Erfülltheit am allerdirektesten. Und Buddha hat ihm dann auch erlaubt, da auch ganz da zu sein. Und er hatte auch eine große Anhängerschaft, wo man auch davon ausgehen kann, dass die auch so wahrscheinlich gelebt haben. Lieber Roland Nanabodhi, ich tue mich zu Hause oft schwer, mich an Melodien von Mantren zu erinnern. Sie sind aber wichtiger Bestandteil meiner Meditationspraxis. Gibt es die Möglichkeit, die Mantren der Band auf Audio zu bekommen? Herzlichen Dank. Ja, wir müssen da, glaube ich, irgendwann einmal ran, Matthias. So, er hat, glaube ich, so fast so ein bisschen ein Tonstudio, wo wir es vielleicht auch mal aufnehmen könnten, sodass da was entsteht. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, also von Charlie Pilz, von der Buddha House Open Heart Band, so hat er die genannt, Buddha's Open Heart Band, also ganz nach den Beatles. Da gibt es viele Mantren auch und viele von den Mantren haben wir ja da von denen auch bekommen und ja, uns sozusagen ausgeliehen. Und da ist vieles schon vorhanden und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie er das gibt es auch in CD-Form, wie er da rankommt, vielleicht über München. Da gibt es ja auch eine Webseite vom Münchner Stadtzentrum oder auch in meinem Buddha-Haus vielleicht unten nochmal fragen oder da auf die Webseite in den Shop gehen. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man da rankommt und was da online auch vorhanden ist schon. Auch Berlin, Wilfried macht auch Mantren und ich glaube, da gibt es auch eine CD. Es wäre auch mal eine Möglichkeit, da auch in Kontakt zu gehen, ob es die auch zu erwerben gibt. Ja. Weil gestern die Frage nach Orten für Langzeitretreats war, Plum Village in Frankreich von Thich Nhat Hanh bietet einige lange Retreats an, unter anderem Rain Season Retreat. Im Kloster wird Englisch gesprochen. Ja, kann ich auch, also was ich bis jetzt gehört habe, kann ich sehr empfehlen und war ja auch ein ganz ein besonderer Lehrer, Thich Nhat Hanh. Ist jetzt, glaube ich, letztes oder vor 2 Jahren gestorben. Und nach einer langen Krankheit, also, wobei das auch wieder, irgendwo auch scheinbar seinen Sinn hatte. Er hat dann dadurch noch, also mussten ganz einfach viele seiner Schüler und Schülerinnen noch mehr Verantwortung übernehmen und auch in die Rolle des Lehrens auch reinwachsen, was vorher nicht stattgefunden hat. Vorher war er, der, glaube ich, so mehr oder weniger der einzige Lehrer. Also sodass da ein relativ guter Übergang auch geschaffen wurde. Also Plum Village ist durchaus auch sehr empfehlenswert. Lieber Roland Anna Bodhi, ich möchte euch dreien, Roland, Tanja und Matthias, für eure wunderbaren und gehaltvollen Beiträge herzlich danken. Sie sind einzigartig. Meine Frage, hatte Aya Khema während ihrer Krankheit Schmerzen? Wenn ja, wie ging sie damit um? Danke, danke, danke. Ja, sie hatte Schmerzen und also ich habe sie heute schon mal so in der Meditation, glaube ich, oder irgendwo habe ich sie erwähnt, dass sie sich nie beklagt hat. Also das war schon auch bemerkenswert. Sie hat nie gejammert, oder obwohl sie, glaube ich, sehr starke Schmerzen teilweise hatte. Und sie hat Schmerzmittel genommen. Sie hat gesagt, der Geist wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil es ja oft so ein bisschen die Frage ist, wenn man zu stark, zu viel und zu starke Schmerzmittel nimmt, ob dann nicht der Geist seine Klarheit verliert. Also das kann ich wirklich von Aya Khema sagen, sie hat schon starke Schmerzmittel bekommen und im Laufe der Zeit auch stärkere und stärkere. Sie war da relativ gut betreut und ihr Geist war dadurch in keinster Weise getrübt. Also das war schon, also war ganz einfach klar. Sie hat dann zum Schluss am letzten Tag oder ja, vorletzten Tag hat sie dann auch Morphium bekommen, weil die Schmerzmittel dann auch irgendwie gar nicht mehr geholfen haben. Und auch dann, ich hatte dann immer noch die Möglichkeit, sie auch zu fragen. Sie konnte dann nicht mehr wirklich sprechen, aber sie konnte noch eher irgendwie im Kopf zeigen oder ausdrücken, ob sie es verstanden hat. Und ich habe sie dann auch immer gefragt, ob sie Schmerzen hat, ob alles okay ist und so. Und sie war da auch immer noch bei klarem Bewusstsein. Also sie konnte da sehr gut auch noch in Kontakt gehen. Ja, bis zum Schluss eigentlich. Ja. Wie ist das Verhältnis von Nonnen zu Mönchen in buddhistischen Gemeinschaften zu Zeiten, als Aya Khema im Kloster lebte und heute? Natürlich kommt es darauf an, wie die Gemeinschaften leben. Im Allgemeinen ist es so, dass Mönche und Nonnen nicht in der gleichen Gemeinschaft leben, sondern Mönche haben ja eigenes Kloster, Nonnen haben, wenn sie Unterstützung bekommen, was nicht selbstverständlich ist, vielleicht auch ein eigenes Kloster da war. Aya Khema war da auch in dem Bereich eine große Ausnahme und eine Pionierin. In den Theravada-buddhistischen Ländern sind ja die, nicht nur in den tibetischen ist das gleiche, die Nonnen ja überhaupt nicht anerkannt. Also das ist ja auch ein totales Gefälle, ja, Patriarchat ohne Ende. Und Aya Khema hat durch ihre Art, hat sie da viel für den Nonnenorden getan in Sri Lanka. Sie hat dann auch die Nonneninsel gegründet, die sehr viel Anerkennung bekommen hat. Und hat dann auch bei Sakyatita, das war die Töchter des Buddha, war eine Bewegung, die unter anderem auch von ihr mit initiiert wurde. Sie hat da ganz, ganz viel auch für die Frauen im Buddhismus und für die Nonnen im Buddhismus getan. Ja. Und dadurch, weil sie so gewirkt hat, ist es heute, also unter anderem, es gab auch andere, aber sie war da schon auch eine prägende Figur, ist es heute so in Sri Lanka, dass es wieder eine Vollordination für Nonnen gibt. Nicht in allen Klöstern, nicht von allen Mönchen, aber von einigen ein bisschen progressiveren Mönchen ist es jetzt inzwischen selbstverständlich. Und dieses Jahr war auch in Deutschland, in der Anandja Vihara, ein Kloster, das gar nicht so weit von hier weg ist, war auch eine große Ordination, Bikuni-Ordination. Also und das, denke ich, ist schon auch sehr Ayakema auch zu verdanken. Ja. Mal zu Zeiten Ayakemas, sie hat da die Nonneninsel gehabt und da waren nur Nonnen. Also da war kein Zusammenleben mit Mönchen. Ja, und heute, ja, ich wüsste jetzt keinen Ort, wo Mönche und Nonnen zusammenleben. Also Plum Village ist ein bisschen andere Tradition und Thich Nhat Hanh war da auch Pionier, da ist es möglich. Im tibetischen Buddhismus kenne ich mich nicht so gut aus, da ist es, glaube ich, auch möglich. Ja. Wobei es auch im tibetischen Buddhismus nach wie vor keine Vollordination gibt. Ja. Also da ist in dem Bereich auch viel Luft nach oben, wie man so schön sagt. Lieber Roland Nanabodhi, hier meine aktuellen Fragen zu Ayakema. Wie hast du zu ihr gefunden? Wie hast du sie kennengelernt? Ja, ich hatte zu der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, schon meditiert. Ich habe ja schon ein paar Jahre da meditiert in verschiedenen Bezügen. Und dann, ist mein alter Freund der Charlie und mein Bruder der Norbert auf mich zugekommen. Die hatten Ayakema auf einer Reise, Südostasien-Reise kennengelernt, wo sie dann auch in Kontakt mit der Meditation gekommen sind. Auf Bali haben die beiden einen 10-Tages-Kurs bei Ayakema mitgemacht und haben sie da ja, kennen und schätzen gelernt. Ja, und dann haben sie natürlich auch immer wieder Informationen bekommen, wenn Ayakema irgendwo unterwegs war. Und dann war es eben so, dass Ayakema dann auch nach Deutschland und Österreich gekommen ist. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da Interesse hätte, einmal an einem buddhistischen Kurs mitzumachen. Und dieser Kurs war in Scheibs und ich habe gedacht, kann ja nicht schaden. Und ja, so habe ich sie kennengelernt in Scheibs. Wusste natürlich nicht, was für eine Entwicklung das einmal nehmen wird. Wobei ich muss sagen, ich war von Anfang an sehr angetan von ihrer pragmatischen Herangehensweise. Ich bin selber ein sehr praktischer Mensch und das hat mir von Anfang an gefallen. Sie war mit beiden Beinen am Boden. Sie hat Klartext gesprochen und sie hat vor allem die Meditation sehr gut erklären können. Also das war so auch, wo ich mir gedacht habe, ja, passt schon. Wie sah der Tagesplan bei einer Meditationsseminar mit Ayakema aus? Sehr, sehr ähnlich wie, also das haben wir eigentlich nach wie vor sehr, sehr ähnlich, wie es jetzt auch ist. Ja. Wobei bei ihr war jetzt kein Mantra-Chanting und auch dieser Naturteil war nicht da. Wir hatten im Juli einen Kurs ohne Mantra, ohne Mantren und ohne Naturteil. Das war so ein ganz klassischer Meditationskurs einmal wieder. Es war auch interessant und schön, einmal wieder so den ganz klassischen Kurs auch zu machen. Wie hat sie ihren Tag strukturiert eingeteilt, wenn sie im Buddha-Haus ohne Kursbetrieb war? Ja, wir haben am Morgen und am Abend haben wir meditiert und ansonsten gearbeitet, soweit ich mich erinnern kann. Welches Verhältnis hatte sie zu ihrer Mama, zu ihren Kindern und Enkeln? Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater und zu ihrer Mutter, die kam nicht so oft vor. Ich glaube, da war nicht so das ganz tiefe Verhältnis, da sie war ein Vaterkind. Also das war ganz, ganz klar. Mal zu ihren Kindern, sie hat zu beiden Kindern, ja, gutes Verhältnis, wobei sie die Tochter war erst 14 oder 15 Jahren und sie hat die Situation, in der sie gelebt hat, die hat ja nicht mehr entsprochen. Sie hat sich von ihrem ersten Mann getrennt und hat dann einen anderen Mann auch kennengelernt, mit dem sie dann auch losgezogen ist, um die Welt gezogen ist. Und da war eben die Frage, der kleine Jeffrey, das war klar, der kommt mit der Mutter mit. Und für die Irene war es eben so, sie konnte sich entscheiden, ob es beim Vater bleiben möchte oder mit der Mutter mitgehen möchte. Und sie hat sich dann eben sozusagen für die sichere Variante entschieden mit 14, 15. Und das war nicht ganz einfach natürlich, das kann man sich ja vorstellen. Jeffrey war dann auf all diesen Reisen, Erkundungs-, Erforschungsreisen, die Aya Khema mit ihrem Mann gemacht hat, dabei und auch dabei, wo sie dann in Australien letztendlich gelandet sind und da auch eine biologische Farm mit Ponys aufgebaut haben, und das hat er alles mitbekommen. Und ja, auch da war dann wieder eine Trennung von ihrem zweiten Mann, die allerdings da mehr vom Mann ausgegangen ist. Und nach dieser Trennung hat sich die Aya Khema dann, die Ilse Ledermann hat sie ja dann auch geheißen, hat sich dann entschieden, zusammen mit einem englischen Mönch, der in Australien gelebt hat, der Fra Cantipola Palo, ein Kloster in Australien zu gründen. Sie war die Unterstützerin, hat die Ponyfarm verkauft und hat mit dem Geld das Kloster finanziert und hat dann zusammen mit dem Mönch dieses Kloster aufgebaut. Bei beiden war es so, also ich habe zur Irene habe ich noch Kontakt, zum Jeffrey leider keinen Kontakt mehr. Der Jeffrey, dem hat es dann, glaube ich, gereicht von, ja, man muss sich vorstellen, der ist als kleiner Bub schon um die ganze Welt gereist, der wollte auch bloß Sicherheit haben, und der hat ein ganz normales Familienleben dann auch in Australien aufgebaut mit Frau und zwei Kindern in Brisbane. Und soweit ich weiß, ist es so geblieben. Und auch die Irene, die hat auch ganz normales Familienleben gelebt mit ihrem Mann und auch zwei Kindern. Also die sind da nicht in die Fußstapfen von Aya Khema getreten, sondern haben da einen eigenen Weg gegangen, beschritten. Und sie sind dann auch hier auch hergekommen, haben Aya Khema hier im Buddha-Haus besucht und sie als Nonne erlebt. Und ich glaube, da hat viel Heilung auch stattgefunden. Also gerade auch von ihr und der Tochter waren da miteinander unterwegs. Und ja. Und auch ja, ihr Ex-Mann ist dann auch einmal aufgetaucht, der Gerd. Und da hat, glaube ich, auch noch mal viel Heilung stattgefunden. Also es war schön, auch hier diesen Ort als so ein bisschen ein Heilort für die Familie auch zu haben. Ja. Und sie haben ganz einfach gesehen, dass es ihre Berufung war, diesen Weg zu gehen als Nonne und diesen Weg als Dhamma-Lehrerin vor allem und Meditationslehrerin zu gehen. Und sie haben dann schon auch mitbekommen, wie groß ihr Potenzial in dem Bereich auch war. Welche Ausstrahlung hatte sie für dich? Es war natürlich ein gewisser Unterschied, ob wir jetzt im Alltag zusammen waren, da waren wir ganz normal auch zusammen. Also wie man halt so zusammen lebt und arbeitet. Also, und dann war, wenn ein Meditationskurs war oder wenn sie Mittwochabend Vorträge gehalten hat oder so, da war sie ganz einfach dann auch in einer etwas anderen Energie. Also das hat man dann auch schon gespürt, wenn man dann reingekommen ist. Sie war dann schon auch sehr, sehr da. Also sie hat da schon auch eine ganz starke Ausstrahlung gehabt. Weil manche haben gesagt, sie hat das auch im Alltagsleben gehabt. Das konnte ich natürlich nicht so beurteilen, weil ich ja immer mit ihr zusammen war. Da war jetzt nicht, dass da extra was war. Aber von anderen habe ich schon auch gehört, dass wenn Aya Khema irgendwo aufgetaucht ist oder einen Raum beschritten hat, dass sie den Raum dann auch sehr stark gefüllt hat. Was bei manchen auch so ein bisschen eine gewisse Furcht oder Ehrfurcht oder wie man das sagen will, auch erzeugt hat. Oder ein bisschen eingeschüchtert sein vielleicht auch erzeugt hat. Sie war schon eine, obwohl sie ja nicht groß war, aber wenn sie in den Raum gekommen ist, dann war sie schon da. Ja, ihre Ausstrahlung auf mich war, ich hatte also totales Vertrauen. Also das war, also ich habe gewusst, mit ihr kann man alles. Wir können alles erreichen, wir können alles machen. Ja. Es war ja auch so, am Anfang gab es ja auch Schwierigkeiten, wo wir das Buddha-Haus gegründet haben. Und nach einem Jahr gab es da auch eine gewisse Spaltung. Und ich wäre da ohne weiteres bereit gewesen, woanders hinzugehen. Dann haben wir gedacht, mit Aja Kemann, dann machen wir halt woanders, machen wir halt ein anderes Projekt auf. Also da war totales Vertrauen da. Also wir waren da auch schon ganz, schon speziell. Also wir beide eigentlich. Also ich war auch, wir hatten gerade das Buddha-Haus gegründet und ein Jahr später oder zwei Jahre später haben wir angefangen, einen Platz für ein Retreat-Zentrum zu suchen. Und haben dann auch im Bayerischen Wald zuerst einen Platz gefunden, der hat sich dann aber nicht realisieren lassen. Und dann haben wir eben die Metta Vihara im Allgäu dann gefunden und da einen weiteren Platz aufgebaut. Und ja, das weiß nicht, wie ich sagen soll, das war ganz einfach klar. Da gibt es keine Grenzen, das ist ganz einfach unendlich viel Energie vorhanden. Ja. Lieber Roland, war Aja Kemann in den 8 Jahren in Deutschland was Aja Kemann in den 8 Jahren in Deutschland aufgebaut hat, grenzt für mich fast an ein Wunder. Welche Liebeskraft muss in solch einem Menschen stecken? Noch dazu, wenn der Körper vom Krebs befallen ist. Für mich eine Lichtgestalt, die maßgeblich dazu beigetragen hat, mein Leben aus tiefer Dunkelheit ins Licht zu führen. Trotzdem kosten solche Projekte wie Buddha-Haus und Metta Vihara viel Geld. Mich würde es interessieren, wie das finanziert wurde. Aja Kemann war nicht allein, möchte ich vielleicht an der Stelle schon auch sagen. Ohne den Support von ihren Schülern hätte sie das natürlich auch nicht realisieren können. Und so war sie zum Beispiel noch in Sri Lanka, als wir das Buddha-Haus schon aufgebaut haben. Wir haben damals, sind der Charlie Pilz und ich, wir hatten uns gemeldet, dass wir bei so einem Projekt mitmachen. Und wir haben damals zusammen auch mit dem Heinz Reuger, der jetzt wieder Vorsitzender vom Buddha-Haus-Verein ist, der hat das sehr unterstützt und haben wir innerhalb von knapp 4 Monaten haben wir aus einer Privatpension ein Meditationszentrum umgestaltet. Und das war eigentlich für mich das große Wunder, wie wir das auch zusammengebracht haben. Und da war Aja Kemann ja noch in Sri Lanka. Und das war für mich eigentlich so, was da möglich ist, wenn man sich hingibt und wenn man sich auf was einlässt. Und was da möglich ist, dass da innerhalb von knapp 4 Monaten aus einer Privatpension ein Meditationszentrum zu bauen. Also das war eigentlich nicht vorstellbar. Und gleichzeitig war es nicht anders möglich, weil wir sind am 1. Februar hier eingezogen und am 25. oder 26. Mai war der erste Meditationskurs. Also wir mussten fertig werden. Ja. Und wir haben es geschafft. Aja Kemann ist dann am 22. Mai gekommen. Und wir waren voller Stolz, dass wir das hinbekommen haben. Und wollten ihr das voller Stolz alles zeigen, wie das jetzt ausschaut. Und gerade ihr Bereich, das ist ja das Zimmer, wo ihr alle auch euer Gespräch hattet und dann auch die Meditationshalle und so. Und sie kam dann in das Haus rein und der Eingangsbereich, der heute noch so, eigentlich das ist immer noch der gleiche Eingangsbereich. Und sie hat angefangen dann, erst einmal die ersten 1,5, 2 Stunden haben wir den Eingangsbereich neu gestaltet. Sie ist keinen Schritt weiter gegangen. Dann ist sie... sind wir links reingegangen, wo jetzt die Küche ist, da war das Büro. Und da waren wir da, weiß nicht, 2, 3 Stunden haben wir das in Ordnung gebracht. Wir hatten ja gedacht, das ist schon ziemlich okay, also das ist schon vorzeigemäßig da. So war unsere Schulung. Also, und in der Nacht um 12 Uhr war ich dann irgendwo gestanden und habe mit dem Bohrer versucht, da irgendwo Gardinen anzubringen. Ja. Und das, nachdem wir ja fast 4 Monate an der Grenze unserer Belastbarkeit gearbeitet haben und da voller Stolz jetzt das zeigen wollten. Es war schon ein tiefes Teaching. Dann eben gleich, wurde man gleich von ihr so richtig nochmal getestet, ob wir es wirklich ernst meinen. Und dann... ja, so, und sie ist dann in der Nacht um 4 Uhr, also sie ist am Nachmittag angekommen, in der Nacht um 4 Uhr ist sie dann da oben dann das erste Mal in ihr Zimmer dann auch gekommen. Ja. Und so in der Art ist dann weitergegangen bis zum Kurs. Und dann war eben der Kurs zu bekochen. Und wer hat das gemacht? Ja, der Charlie und ich. Mit unserer Junggesellenküche. Das war natürlich ein bisschen eine andere Art von Essen, wie es heute gibt. Es sind ja Profis jetzt am Werk, die angestellt sind. Und ja, früher gab es das alles nicht. Man hat alles so gemacht, ehrenamtlich. Und das war die Schulung. Ja, und so in der Art ging es dann weiter. Die 8 Jahre und ja, in denen dann dieses große Werk entstanden ist. Und nach den 8 Jahren ist die Aya Khema gestorben und ich war damit da gestanden. Wir waren 3 Leute. Ja. Ja, vielleicht auch mal so nebenbei. Ja, wie das finanziert wurde, auch eine interessante Geschichte. Ja. Aya Khema hat ihre ersten Bücher in Deutschland rausgebracht beim Theseus Verlag und der Besitzer vom Theseus Verlag, ich mag jetzt keinen Namen nennen, der hat sich dann bereit erklärt, wenn Aya Khema nach Deutschland kommt, so ein Haus zu finanzieren und zu unterstützen. Und er hat das Geld auch gegeben. Und ja, wir haben dann eben das umgebaut und das hat damals, ich glaube, 550.000 Mark hat das Haus gekostet und wir haben nochmal vielleicht, ich glaube, 260.000 Mark haben wir nochmal für den Umbau investiert. Oder ja, so in der Art, glaube ich. Ja, und dann nach einem Jahr ist der ausgestiegen, ja, weil es eben Differenzen gab und zwei Parteien gab und er war bei der Partei, die dann ausgestiegen ist. Ja, und dann war eben die Frage, wie geht's weiter? Und wir hatten das, weiß noch genau, wir waren da oben in dem Zimmer, wo ihr die Gespräche habt, waren wir zusammengesessen und er hat uns das Vorkaufsrecht angeboten, aber wir hatten ja kein Geld. Ja, und dann war es schon fraglich, wie geht das weiter? Weil er hat dann gesagt, wenn man es nicht erwerben hat, muss er es halt anderweitig veräußern. Ja, und dann gehen wir runter und inzwischen war auch eine weitere junge Frau in unsere Gemeinschaft gekommen und hat da mitgearbeitet und wir haben das ihr dann erzählt, wie die Situation ist. Und sie hat dann gesagt, sie ruft einmal ihre Mutter an und fragt einmal, was da möglich ist. Und tatsächlich hat die Mutter dann unser zinsloses Darlehen gegeben, dass wir das abkaufen konnten. Und so ist es weitergegangen. Und dann ist natürlich auch so gewesen, dass Aya Khema immer bekannter wurde und natürlich da auch dann Geld reingekommen ist. Und Aya Khema hatte ja sehr gutes Geldkarma, da kam das auch. Und und trotzdem haben wir das immer ein bisschen auf die Seite geschoben, das Buddha-Haus, sondern wir haben ja dann das Geld braucht für die Metta-Vihara, das zu finanzieren und das aufzubauen. Ja, und das haben wir dann auch ziemlich schnell auch, wir hatten am Anfang einen Kredit aufgenommen, das war Alpgaststätte, die waren insolvenz gegangen und wir hatten das ersteigert und wir hatten das relativ schnell dann einigermaßen abgezahlt, den Kredit, den wir da aufgenommen haben. Sicherheit war das Buddha-Haus und wir hatten dann den Kredit, konnte man dann relativ gut abzahlen und wo Aya Khema gestorben ist, war der Kredit relativ gut beglichen. Hier war immer noch das Darlehen drauf und wir haben dann erst nach dem Tod von Aya Khema haben wir angefangen, das Darlehen zurückzuzahlen, weil eben die Person, die hier gelebt hat, nicht mehr weiter hier gelebt hat. Die ist dann auch irgendwann, hat sie sich nochmal neu orientiert und so musste man das dann zurückzahlen. So ist das finanziert worden. Also war auch immer Vertrauensübung und irgendwie, wenn man dann sich darauf einlässt und das sein soll, dann verwirklicht sich das auch. Und für mich war das tatsächlich nie eine Frage. Irgendwie wird das schon funktionieren. Lieber Roland, könntest du uns bitte etwas mehr über Kindheit, Jugend und Werdegang von Aya Khema erzählen? Ich habe mich außerdem gefragt, warum buddhistische Mönche, Nonnen keine Partner oder Kinder haben dürfen. Stimmt das denn? Und wenn ja, warum? Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an euch alle für den Kurs, die Naturpraxis, die musikalische Begleitung, die Küche und alle, die das hier möglich machen. Meine Kindheit, Jugend und Werdegang von Aya Khema, ich möchte euch fast da ein bisschen darauf hinweisen, auf die Autobiografie. Ich schenke euch mein Leben, da ist alles sehr, sehr schön beschrieben und das ist eine große Geschichte und eine sehr interessante Geschichte. Die meisten sagen, das ist spannend wie ein Kriminalroman. Ja. Also ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich möchte jetzt da vielleicht da nicht so sehr drauf eingehen, weil noch ein paar andere Fragen auch kommen. Ich kann nur sagen, Aya Khema hat ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt. Sie hat alles erlebt, alles. Sie hat großen Reichtum erlebt, sie hat tiefste Armut erlebt. Sie hat zweimal war sie vor dem Nichts gestanden, einmal, wo sie Nazi-Deutschland verlassen mussten und einmal, wo sie in Shanghai im Internierungslager waren und wieder hatten sich da wieder Existenz aufgebaut, wieder alles verloren haben. Ja, dann hat sie Familie gehabt, sie ist um die ganze Welt gereist, also sie hat alle Kontinente bereist, sie war im Amazonas, mit dem Baumstamm Amazonas runtergefahren, auf Grund gelaufen und bei Einheimischen Zeit verbracht. Also alles erlebt. Ich glaube, Zeit in Pakistan gelebt, wo ihr Mann an Arbeit gehabt hat als Elektroingenieur. Also, und das hat sie natürlich auch befähigt, aus ihrem Erfahrungsschatz zu lernen. Also das war ja, sie hat gewusst, was Dukkha ist. Also, und sie hat auch gewusst, wie wertvoll ein spiritueller Weg ist und wie wertvoll das Dhamma ist, um da rauszukommen. Warum buddhistische Mönche und Nonnen keinen Partner haben, ist ja in der katholischen Kirche ist ja auch so, die haben ja auch keinen Partner, Partnerin. Es ist eben so, wenn man Mönch ist, also in den meisten Traditionen, dass man dann eben keinen Partner oder Partnerin hat, sondern der Sinn ist ja, dass man sich nicht ja, das Leben für die Familie, sondern dass man so ja, sich ganz auf im katholischen Kirche, würde man sagen, auf Gott ausrichtet und da eben ganz den spirituellen Weg sich hingibt. Aber es gibt auch in der Zen-buddhistischen Tradition gibt es auch buddhistische Mönche, die auch in Partnerschaft leben, auch in Ehe leben und da oft auch Klöster mit der Familie leiten und das dann auch an die Kinder weitergegeben wird. Also das gibt es auch, also gibt es verschiedene Modelle. Aber so im tibetischen und im Theravada-Buddhismus ist keine Partnerschaft. Lieber Roland Nanabodhi, hatte Aya Khema eine Lieblingslehrrede? Falls ja, welche? Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also. Sie hat einige Lehrreden aus der längeren Sammlung in 4-Wochen-Kursen besprochen, auch Lehrreden aus der mittleren Sammlung in langen Kursen auch besprochen. Ich nehme mal an, dass das Lehrreden waren, die sie besonders inspirierend gefunden hat. Die Früchte der Entsagung, das war so eine Lehrrede aus der langen Sammlung. Die Elefantenspur aus der mittleren Sammlung, Potapada Sutta aus der langen Sammlung gab es auch einen langen Kurs darüber und sie hat diese Lehrreden dann sehr, sehr ausführlich besprochen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob sie da irgendwo eine Lieblingslehrrede hatte. Aber ich muss das noch mal ein bisschen in mich gehen, vielleicht kommt da noch was hoch. Lieber Roland, was meinst du, was würde Ayakema heutzutage einem jungen Menschen raten, wenn er sie das Leben dazu verwenden möchte, etwas für das Dhamma zu tun? Und was würdest du selbst raten? Es gibt, denke ich, verschiedene Möglichkeiten. Das kommt natürlich darauf an, wie intensiv man sich da einbringen möchte. Natürlich, das, was hier entstanden ist, das war natürlich eine Möglichkeit, sich total einzubringen. Ich denke, es gibt verschiedene buddhistische Zentren, wo man sich einbringen kann, wo man vielleicht auch so, auch Metta-Vihara, vielleicht auch einmal einen längeren Aufenthalt, wo man dann auch ordentlich mitarbeitet, verbringen kann. Denke ich schon, dass das da auch möglich ist. Ansonsten gibt es natürlich die Stadtzentren, die sind alle immer froh, wenn man sich einbringt. Also da gibt es immer viel, viel zu tun in allen Bereichen natürlich. Ob es jetzt Kursbetreuung ist oder ob es Programmgestaltung ist, ob es Putzen ist, was tatsächlich nicht, zum Beispiel nicht sehr populär ist, sodass tatsächlich in beiden Stadtzentren, die im Buddhahaus angeschlossen sind, Angestellte auch da sind. Auch da hat sich viel verändert. Dieses, was früher selbstverständlich war, dass man alles ehrenamtlich gemacht hat, ist anders geworden. Metta-Vihara, da ist noch ein großes ehrenamtliches Engagement da. Ja. Und im Vorstandsbereich. Ja. Ja. Also es gibt da in vielen, vielen Bereichen, kann man sich sehr, sehr gut einbringen. Ja. Meine Meditationsgruppen, wenn man irgendwo Zugang zu einer Meditationsgruppe hat, sind auch immer froh, wenn man da irgendwie sich einbringt, wenn man da mitarbeitet. Also da auch ein bisschen schauen, wo kann man sich da einbringen, was kommt auf einen zu. Wenn man jetzt denkt, ja, ich möchte auch als Dhamma-Lehrer mich einbringen, da muss man natürlich dann erst eine entsprechende Schulung durchlaufen. Da muss man viele, viele Kurse mitmachen und sodass man mit der Zeit dann vielleicht auch mehr und mehr reinwächst und da vielleicht auch zu einem Lehrer oder zu mehreren Lehrern eine tiefe Verbindung auch bekommt. Und ja, da gibt es Überlegungen, aber das ist noch nicht ausgereift. Und ich weiß jetzt da auch nicht genau Bescheid, ob da auch noch mehr Schulung stattfinden soll in dem Bereich. Aber es gibt Überlegungen, das weiß ich. Lieber Roland Nanabodhi, welche Lehrrede vom Buddha zu den Vertiefungen kannst du empfehlen zum Nachlesen für Übende? Also was ich für mittlere Sammlung, gibt es einige Lehrreden, wo die Vertiefungen erklärt sind, aber die sind da relativ kurz erklärt. Was ich sehr empfehlen kann, ist einmal das Buch von Ayakema, das ist die Kunst des Loslassens, wo sie ausführlich alle 8 Vertiefungen plus noch einen 9. Zustand wirklich ausführlich bespricht. Das war in einem 4-Wochen-Kurs, den sie gegeben hat. Und das war die Lehrrede von der Elefantenspur. Und das ist sehr empfehlenswert, wenn man über die Vertiefungen mehr wissen will. Und was auch sehr empfehlenswert ist, ist das Buch von Lee Brasington, Das Glück der Meditation. Der hat es sehr, sehr tief erforscht. Das ist ein Schüler von Ayakema. Das sehr, sehr tief erforscht, hat da auch anhand von Lehrredenstudium hat er das auch erschlossen und hat da sein eigenes reingebracht. Also auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch zu den Vertiefungen. Die könnte ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Lieber Roland Nanabodhi, wie oft, wie lange und in welcher Umgebung hat Ayakema im Alltag hier im Buddhahaus meditiert? Ja, ich habe schon gesagt, wir haben am Morgen und am Abend jeweils Stunde meditiert und ansonsten war es so, dass sehr, sehr viel Arbeit zu bewältigen war und Ayakema natürlich hauptsächlich auch in den Meditationskursen viel meditiert hat und vor allem dann auch in den 4-Wochen-Kursen. Das waren ja so die Highlights. Sie hat da 4 oder 5 4-Wochen-Kurse gegeben von 1990 bis 1994. Und da hat sie natürlich auch selber intensiv mit meditiert. Und ja, das war natürlich dann auch immer besonders, sie da auch dabei zu haben. Sie hat vorher, bevor sie nach Deutschland gekommen ist, auf der Nonneninsel gelebt, und auf der Nonneninsel war, glaube ich, nochmal ein bisschen ein anderes Setting. Da war ja alles dann nach einer gewissen Zeit fertig und da war ein intensives Studium für junge Frauen, die vor allem aus dem Westen gekommen sind und da eben intensiv praktizieren wollten. Gleichzeitig, vielleicht kann ich das Geheimnis auch verraten, es war nicht einfach für Ayakema, diese Nonneninsel zu leiten. Das hört sich so schön an, Nonneninsel und eine schöne Insel irgendwo in Sri Lanka, in der paradiesischen Wärme. Und dann, was war oft der Fall, dass natürlich, wenn man auf einer Insel ist und nicht weg kann, dann kriegt man Inselkoller. Und es ist dann eben teilweise bei den Frauen passiert, die haben das unterschätzt gehabt, dass man dann auf der Insel und nicht weg kann. Und dann, ja, und wenn man dann einmal ein paar Wochen oder ein paar Monate da ist, dann kommt natürlich alles hoch. Und Ayakema muss mit dem irgendwie zurechtkommen, mit den Frauen. Und ja, also sie hat da auch mal den Ausspruch getätigt, auf der Nonneninsel hat sie alle ihre Sünden abgebüßt. Also es war offensichtlich keine einfache Zeit. Hört sich so idyllisch und schön an. Oh, Insel, Nonneninsel in Sri Lanka, oh, da wäre ich auch einmal gern hingekommen. Schade, dass das nicht mehr gibt. Also es war, glaube ich, nicht so einfach. Also für sie zumindest. Wie es für die Frauen war, weiß ich nicht so genau. Lieber Roland Nanabodhi, natürlich kommt nun hiermit die Frage, was hat Ayakema am liebsten gegessen? Die Antwort ist Kartoffelsalat mit Wiener Würstel. Tatsächlich. Wir waren auch ein bisschen erstaunt. Gelinde gesagt. Ich weiß noch von meinem Bruder, die Reaktion, der war damals, heute ist auch alles wieder ein bisschen anders, aber damals war er ganz strenger Vegetarier, zusammen mit seiner Frau und Familie und dann Ayakema, wo er das erste Mal mitbekommen hat, dass sie wieder Würstel gegessen hat. Der hat irgendwie gedacht, also spiritueller Weg und vegetarisch essen, das ist ein und dasselbe. Und da wurde gleich natürlich auch so ein bisschen anders belehrt. Wir haben hier natürlich schon auch vegetarisch gegessen, aber wenn wir dann unterwegs waren, und Ayakema hat auch sehr gern chinesisch gegessen, da gab es dann auch in Kempten gab es zwei, drei chinesische Lokale, und da sind wir oft auch mal nach einem Meditationskurs dann hingefahren, das war auch so ein bisschen eine Tradition, sich dann was zu gönnen, weil ja viel Arbeit immer damit verbunden war. Und ja, und da hat man dann schon auch einmal irgendwas mit Hühnchen oder was gegessen. Aber hier im Haus war immer vegetarisch. Ja. Lieber Roland Nanabodhi, ich verstehe nicht, was die Meditation der Vertiefungen sich von den anderen buddhistischen Meditationen unterscheidet. Herzlichen Dank. Ja, es gibt im Allgemeinen werden zwei Wege gelehrt. Der Weg der Ruhemeditation und der Weg der Einsichtsmeditation. Im Idealfall gehen die Hand in Hand, so dass, wenn der Geist sich sammelt und ruhiger wird und dadurch auch klarer wird, hat er natürlich die Fähigkeit, die Dinge tiefer zu erkennen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Aus diesem tieferen Erkennen heraus entsteht die Bereitschaft, natürlich noch mehr loszulassen von dieser konstruierten Welt und von dieser ich-bezogenen Welt. Und durch diese Bereitschaft, noch tiefer loszulassen, entsteht dann wieder ein tieferes Erleben in der Ruhemeditation. Und wenn der Geist noch ruhiger wird und noch tiefer geht, dann kann er natürlich wieder klarer sehen und erkennt die Dinge noch tiefer, wie sie wirklich sind. Und so ist eigentlich normalerweise der Weg, dass die beiden also sich gegenseitig ergänzen. Und doch gibt es Wege, die einen Schwerpunkt haben. Ayakema war schon ein Schwerpunkt die Ruhemeditation. Und gleichzeitig, wenn man so Ihre Vorträge hört, auch gerade von den 4-Wochen-Kursen, da geht schon immer sehr, sehr viel um Einsicht. Also sie wird da manchmal, Ayakema wird da manchmal ein bisschen unterschätzt, also gerade auch wieder in Vipassana-Kreisen, da wo wird eher so ein bisschen gesagt, der Ayakema, die lehrt halt die Ruhemeditation und die liebende Güte. Aber ihr Hauptschwerpunkt war eigentlich die Einsichtspraxis, auch in den Vertiefungen. Wenn man dieses Buch, Die Kunst des Loslassens, liest, da gibt es natürlich, geht es schon auch darum, wie das auch erlebt wird und so, aber vor allem auch immer, was man daraus lernt und was für Einsichten daraus entstehen können. Das war ihre ganz große Stärke. Aber es gibt eben auch einen Weg, der rein auf Einsicht aufgebaut ist, der ohne Vertiefungen ist. Und auch den kann man beschreiten. Er wird manchmal als eher der trockenere Weg bezeichnet, weil die Vertiefungen natürlich was äußerst Angenehmes und Beglückendes sind und dadurch natürlich der Weg auch noch mehr geölt ist, so wie man manchmal so schön sagt, auch in Verbindung mit der liebenden Güte. Das ist alles, sind Elemente, die alle sehr, sehr wertvoll sind und den Weg auch geschmeidiger machen. Aber es ist durchaus möglich, und das ist eigentlich so die Hauptverbreitung im Westen, das ist Vipassana, den Einsichtsweg zu gehen, und ja, auch der Weg ist möglich. Aber letztendlich, egal was für einen Weg man wählt und wofür man auch Talent hat, manche sind geeignet, manche tun sich leicht, mit den Vertiefungsweg zu gehen, manche tun sich leicht, den Einsichtsweg zu gehen. Wir bringen da alle auch auch ein gewisses Potenzial auch mit. Letztendlich geht es immer ums Gleiche. Wie können wir unsere Ich-Bezogenheit überwinden? Auch gibt auch noch den in der Yoga-Tradition den Bhakti-Weg, den Weg der Hingabe. Auch der Buddha hat da Lehrreden dazu verfasst. Das ist die Anusati-Praxis. Habe ich im Osterkurs, glaube ich, im Osterkurs gelehrt, die Anusati-Praxis, wo auch beschrieben ist in den Lehrreden, dass man da auch zur vollen Erleuchtung kommen kann, sich ganz einem Objekt, einem heilen Objekt sich hinzugeben und dann ganz von der Ich-Bezogenheit eben loszulassen. Ja. In der Yoga-Tradition wird von 4 Hauptwegen gesprochen. Das ist das Karma-Yoga, das ist die Ich-Bezogenheit durch selbstloses Tun, auch interessant zu überwinden. Dann den Bhakti-Yoga-Weg, der Weg der Hingabe, der Raja-Yoga-Weg, den ist mehr der Weg der inneren Energiearbeit, der Sammlungsweg, der Ruhe-Meditationsweg. Und dann Jnana-Yoga-Weg, das ist der Weg der Einsicht auch. Ja. Aber alle Wege, im Endeffekt ist es bei den meisten so, dass alle Wege irgendwo auch in einem gewissen Maß praktiziert werden. Und alle Wege lösen uns von der Ich-Bezogenheit und damit aus der Separierung raus. Lieber Roland, was ich schon immer, und jetzt kommt wirklich die ganz große Frage, was ich schon immer von Ayakema wissen wollte und bisher nicht zu fragen wagte, war sie erleuchtet? Und darüber hinaus gibt es in unserer westlichen Welt erleuchtete, befreite, erwachte Lehrer und Lehrerinnen. Und was ist der Unterschied zwischen erleuchtet und vollständig erleuchtet? Oder gibt es gar keinen Unterschied und man sagt einfach nur ehrfürchtig vollständig erleuchtet. Ich kann nicht wirklich die Frage 100%ig beantworten. Was ich tatsächlich sagen kann zu Ayakema, sie war auf alle Fälle sehr weit fortgeschritten. Wie weit, weiß ich nicht. Sie hatte tiefe Erlebnisse, sie hatte tiefe Befreiungserlebnisse, gar keine Frage. Und auch von ihren ganzen Erklärungen sie war und ihrem Leben und wie sie gelebt hat und wie sie sich reingegeben hat. Und also da war nicht mehr so viel Ich übrig. Wobei sie auch ihre Persönlichkeit hatte. Also das ist ja auch interessant, dass so trotzdem auch jemand, der sehr weit fortgeschritten ist, trotzdem noch eine ganz eigene Persönlichkeit hatte. Ja. Für mich war es total okay. Ich bin da gut damit zurechtgekommen. Manche hatten da Schwierigkeiten damit. Sie war sehr konsequent und wenn man an ihrer Seite war, war das auch eigentlich klar, dass da nicht einen Mittelweg gibt, sondern man hat sich dann schon ganz einbringen dürfen. Und wenn man da nicht bereit war, dann ist man halt wieder ausgeschieden. Und vielleicht war man deswegen zum Schluss nur zu dritt. Schon möglich. In der Theravada-Tradition gibt es verschiedene Ebenen, verschiedene Stufen der Erleuchtung tatsächlich. Es gibt klassischerweise wird von 4 Stufen der Erleuchtung gesprochen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Thema für diesen Kurs. Wobei, wer weiß, es ist immer möglich auch, wir werden morgen nochmal ganz tief in die Meditation einsteigen und es ist immer möglich auch, dass bei jemandem, der ist gerade so da und auf einmal kommt die Bereitschaft hoch, total loszulassen. Das ist immer auch möglich, jeden Meditationskurs. Ja. Und auch zu Hause ohne Meditationskurs. Auch manchmal sogar, wie ich auch erwähnt habe von Eckhart Tolle, durch ganz extrem starkes Dukkha. Dass man ganz einfach so viel Leiden hat, dass man nicht mehr weiter kann und loslässt. Ja. Und dadurch auch ein tiefes Erleben, Erleuchtungserleben stattfinden kann. Wird immer wieder auch berichtet. Also ich habe schon mehrere Berichte gelesen von Menschen, Frauen auch, was ich mir erinnern kann, die so extremes Dukkha hatten, dass sie loslassen mussten und dann ein Erleuchtungserlebnis hatten und dann aber unvorbereitet, also nicht gegründet in diesem Verstehen der Lehre dieses Erleben hatten, sondern dieses Erleben hatten und dann irgendwie damit zurechtkommen mussten. Ja. Und dann oft einmal eine lange Zeit brauchten, um das zu integrieren. Weil wenn man das erlebt, man, das ist was sehr, sehr Radikales, wenn sich alles auflöst. Und der oder die man geglaubt hat zu sein, verschwunden ist, wo man erlebt hat, das war eine Illusion. Es war ein Konstrukt, es war ein zusammengebautes Gebäude oder System. Und das, wenn man da unvorbereitet ist, also auch wenn man vorbereitet ist, ist das ein erschütterndes, möchte ich gar nicht verwenden, ein sehr, sehr tiefgehendes Erlebnis und natürlich ein äußerst, wenn man vorbereitet ist, äußerst beglückendes Erlebnis. Das ist natürlich das höchste Glück, was es gibt. Wenn man nicht vorbereitet ist, ist es auch das höchste Glück, das man erlebt. Aber danach muss man mit dem zurechtkommen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, würde ich sagen. Aber man kann es sich auch nicht aussuchen, wenn die Frucht reif ist, dann fällt sie halt vom Baum. Ja. Dann gibt es in anderen Traditionen gibt's auch Erleuchtung und da gibt es wieder unterschiedliche Kategorisierungen und so weiter. Vielleicht da gar nicht zu viel drüber nachdenken, ob vollständig erleuchtet oder halb erleuchtet oder Viertel oder ein bisschen oder was auch immer. Jetzt so gut wie möglich machen. Vielleicht ein ganz schöner Abschluss mit den Fragen. Hauptanweisung von Ayakema, nicht zu viel denken, einfach machen. Und das gilt natürlich auch für uns in der Meditation.